Die Auferstehung Jesu, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, sie ist unumkehrbar. Sie ist unumkehrbar und sie hat etwas freigesetzt, eine Kraft, eine Herrlichkeit. Sie hat die himmlische Macht freigesetzt und das ist etwas, das kann unser Verstand, kann das nicht wirklich ergreifen. Das ist so schwer und gleichzeitig so unfassbar großartig und egal wie alt ich jetzt wurde, ich bin immer noch da dran, das zu verstehen, ich bin immer noch da dran, das mit dem Herzen zu ergreifen. Und es ist so schön, mit Gott unterwegs zu sein und immer wieder nochmal ein Stückchen mehr, ein Stückchen tiefer zu kommen in dieser Wahrheit, in dieser unfassbaren Liebe Gottes. Und auch wenn der Mensch nichts von Gott wissen will, egal ob der Mensch sich Gott zuwendet oder nicht, egal, aber Gott liebt den Menschen. Und er wünscht sich für jeden, dass er das erkennt und Gott möchte sich offenbaren. Das finde ich so großartig. Es ist kein Geheimnis, was wir nicht weitergeben dürfen. Ich ermutige dich, erzähle von deinem Glauben, erzähle einfach von dem, was dich bewegt. Wir haben manchmal so Sorge, die richtigen Worte zu finden, aber am Ende des Tages einfach von dem erzählen, was mich gerade bewegt, meine Höhen, meine Tiefen, wie gehe ich damit um? Das ist Zeugnis geben. Das ist unterwegs sein und Menschen zeigen, wie gehe ich mit den Herausforderungen dieser Welt um? Und Jesus hat versucht, seine Jünger da so drauf vorzubereiten, auf dieses Martyrium am Kreuz, das ist ja traumatisch. Ich meine, ich musste Gott sei Dank noch nie zusehen, wie ein Freund von mir am Kreuz stirbt. Ja? Also diese Vorstellung, das ist so hochdramatisch, das möchte ich mir gar nicht vorstellen müssen. Und das war schlimm. Und Jesus hat im Vorfeld den Jüngern immer wieder gesagt, ich muss gehen, damit das freigesetzt wird. Ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommt, der Tröster für euch, dass der Weg frei ist. Ich muss dieses Opfer bringen, ich muss sterben, aber ich werde auch wieder auferstehen. Damit es freigesetzt wird, diese himmlische Kraft. Und die Jünger haben an seinen Lippen geklebt und hatten aber auch ihre Vorstellungen. Also zum Beispiel Judas, das war kein böser Mensch, auch wenn er ihn am Ende verraten hat, sondern Judas wollte kämpfen für das Volk. Er wollte die Freiheit für das Volk Israel und einige andere Jünger auch. Sie hatten gehofft, wenn der Messias kommt, dass er Israel von den Römern befreit. Also sie hatten irdische Gedanken von diesem Reich, was der Christus aufrichten sollte. Und sie hatten ihre Vorstellungen. Und Jesus hat ihn immer wieder versucht zu erklären, immer wieder dargelegt, wie es sein soll. Und ich glaube, Jesus hat sein Jesus-Möglichstes gegeben, die Jünger darauf vorzubereiten, aber wir sind Menschen und es fällt manchmal einfach total schwer. Eine dieser Dialoge können wir lesen im Johannes 14. Ich ermutige dich mal, das ganze Kapitel von Johannes 14 zu lesen. Da geht es so darum, wo Jesus das so darlegt. Und da heißt es in einem der Verse, das ist auch die Lesung, Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Das ist eine Zusage, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Wer an mich glaubt, und wer ist denn wer? Du und ich, alle Jünger, alle, die an Jesus Christus glauben. Da steht nicht alle, die braunhaarig sind. Oder alle, die eine krumme Nase haben. Oder alle Männer. Oder alle Frauen. Da steht, wer an mich glaubt. Also jeder, der an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe zum Vater, um bei ihm zu sein. Was für eine Zusage, was für eine Verheißung. Wir haben auch eine Verheißung hier in dieser Gemeinde. Ströme des lebendigen Wassers, heißt es an einer anderen Stelle im Johannesevangelium. Ströme des lebendigen Wassers sollen aus dir fließen. Nicht aus deinem Nachbarn, der darf auch tropfen. Aber Ströme des lebendigen Wassers sollen aus dir herausfließen. Ja, manchmal kommt man sich so wie ein Tropfen der Wasserhahn vor. Gell? Man dreht auf und auf und hat das Gefühl, es kommt nichts. Und das ist eine Zusage, eine ganz individuelle, persönliche Zusage. Ströme des lebendigen Wassers sollen aus dir fließen. Wie cool ist das denn? Aus mir, aus dir dürfen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das finde ich so großartig, dass es mir gleichzeitig Angst macht. Was heißt das so? Was passiert da? Das ist auch menschlich. Und dann heißt es auch weiter im Johannesevangelium, ein paar Verse später, nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Jesus erzählt den Jüngern, hey, ich muss gehen, ich muss sterben. Ich muss dieses einmalige Opfer bringen, das ein für alle Mal die Sünde besiegt ist, die Trennung von Gott überwunden ist, damit die Kraft des Himmels fließen kann. Das muss geschehen und die Jünger hören ihm zu. Und die Jünger wussten alles, was passiert. Und er sagt ihnen hier noch, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Das ist ein Wort, was gilt. Und dann kam aber der Tag der Kreuzigung. Und das ist traumatisch. Du stehst da und merkst plötzlich dein Bild von dieser Macht, von dieser Herrlichkeit, von dem, was Jesus so gesprochen hat. Ich meine, sie haben ihn ja erlebt, sie haben ja auch die Wunder erlebt. Und dann passiert sowas. Er hat davon gesprochen. Er hat es ihnen gesagt. Aber als es eintrat, war es einfach zu schmerzhaft. Das war so schlimm. Da war das noch eine kleine Gruppe. Ne? Wir erinnern uns, die 12 Kernjünger, dann noch ein paar Frauen, ein paar andere Männer, die dem folgten. Lass das mal 50, lass das mal 100 Personen gewesen sein. Eine wirklich kleine Gruppe gegenüber dem ganzen römischen Heer, gegenüber denen, die sie verlachten, gegenüber denen, die sie auslachten für etwas, woran sie glaubten. Und es ist der doch am Kreuz gestorben. Das hat er irgendwie nicht hingekriegt. Mein erster wichtiger Punkt heute Morgen, das ist eine Grundwahrheit, die wir Christen kennen, aber ich glaube, das müssen wir immer und immer wieder hören. Der erste Punkt heute Morgen, Gottes Wort gilt. Gestern, heute und morgen und übermorgen und übermorgen. Und ich möchte nochmal erinnern an die Zusage Jesus, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, der wird größere Dinge tun, als ich getan habe. Also lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Der Sohn Gottes, ja, der sagt dir, du wirst größere Dinge tun, als ich getan habe. Jesus möchte, dass wir groß werden im Glauben. Jesus möchte uns mündig machen. Wir sind seine Nachfolger. Wir dürfen ihm nachfolgen, auch in den Dingen zu tun, die er getan hat. Wie großartig ist das? Und es gibt tatsächlich auch theologische Richtungen. Ich selber bin in einem theologischen Rahmen groß geworden, wo man gesagt hat, die Wunder und Zeichen haben eigentlich aufgehört mit der Apostelgeschichte. Das war noch so quasi so im Auferstehungsdunstkreis, ja. Da war das Grab noch frisch. Ja, also da war noch was da, ja, so, also, hä? So da ist das noch passiert. Da war das noch so richtig cool, aber irgendwann ist selbst dieser Dunst weg. Und ich habe auch jahrelang geglaubt, dass das alles passiert ist, aber habe das nie für mich persönlich in Anspruch genommen. Ich habe mir gedacht, ja, das war, und war da auch ganz demütig als Christ. Ja, man soll ja nicht so viel erwarten, ne? Demütig sein. Und ich glaube, Jesus kriegt manchmal die Krise, wenn wir so demütig sind. Demut ist etwas Gutes. Aber wenn wir Gott damit klein machen, wenn wir die Zusagen Gottes für unser Leben klein machen, ja, dann machen wir Gott klein. Ob das wirklich in seinem Willen ist, das wage ich zu bezweifeln. Nein, ist es nicht. Gottes Wort gilt, gestern, heute und morgen. Und ich weiß zutiefst, dass die meisten, die hier sitzen, wissen, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Sie halten sich da dran, sie lesen im Wort Gottes, sie bleiben dran. Und trotzdem müssen wir auch aufpassen, es gibt so Zeiten manchmal, da würden wir das Wort Gottes nicht verleugnen, aber da kommen so andere Informationen zu uns, andere Gedanken kommen zu uns. Und ich sage mal so, wir leben in einer Welt voller Informationsmöglichkeiten. Und ich hatte jetzt gerade selber erlebt vor einigen Wochen und hatte so eine Zeit, da ging es mir echt nicht gut. Ja? Und ich war so, oh, ich war auch zu Hause zickig, ich war nicht gut, Ralf nickt, ja, also wenn ihr eine Bestätigung braucht, er bestätigt das, also es ist wirklich passiert, ja. Und ich war nicht so gut drauf, ich war dünnhäutig und ich habe so gemerkt, so, ich war irgendwie, mir ist die nächste Predigtreihe ist mir schwer gefallen. Also es war irgendwie alles so, ach, nicht so, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Und dann habe ich mich dann so schlau gegoogelt, was ich so tun könnte, ne. Ich meine, mal gucken, was so das World Wide Net dazu sagt, was ich so tun könnte. Und ich habe so gemerkt, ich bin so auf Sachen gestoßen. Und ich habe gemerkt, mir ging es tatsächlich so ein bisschen zunehmend schlechter. Ich konnte das auch gar nicht an irgendwas festmachen. Mir haben die Umstände nicht gefallen irgendwie. Ich habe auch immer ein paar blöde Nachrichten gekriegt und Menschen sind nicht gut mit mir umgegangen. Und es war so ein bisschen die Fülle der Dinge. Und ich war so ein bisschen knortrig zu Hause und hatte da irgendwie, war schlecht drauf. Und ja, manchmal sollte man doch früher in solchen Sachen dranbleiben. Da bin ich nochmal ins Gebet, ja, und habe dann auch vor Gott so rumgemault und habe dann auch schon so gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das bete ich ganz oft. Und ich musste irgendwie erkennen, ich habe das zwar gebetet, aber eigentlich mit dem Hintergedanken, meinen Willen kennst du ja auch, Herr. Mach doch mal meinen Willen zu deinem Willen, dann hätten wir hier gar keine Probleme. Ja, also so. Ich musste das aber erstmal für mich erkennen. Ich habe das nicht erkannt. Ich habe es erkannt an meinen Früchten. Ich habe es erkannt in meinem Herzen. Ich habe es erkannt, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Ich habe es erkannt, wie ich mir selber begegnet bin. Das war nicht gut, da war keine Freude, da war keine Kraft, da war keine Geduld. Und ich habe so gemerkt, boah, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ohne, dass ich das Wort Gottes verleugnet habe. Gottes Wort gilt. Entscheidend ist, dass ich mich auch darauf stelle. Entscheidend ist, dass ich darauf stehen bleibe. Auch wenn die Umstände, wenn das, was um mich herum ist, nicht gerade so toll ist. Gottes Wort gilt. Und wenn Jesus sagt, Ströme des lebendigen Wassers werden aus dir fließen, dann werden Ströme des lebendigen Wassers aus dir fließen. Wenn Jesus sagt, du wirst größere Dinge tun als ich, dann wirst du größere Dinge tun als er, wenn du an ihn glaubst. Das ist eine Zusage. Und wir dürfen unseren Glauben nicht unseren Erlebnissen oder unseren Erfahrungen anpassen. Sonst machen wir Gott klein. Sondern wir dürfen Großes erwarten und einfach in dieser Erwartungshaltung sein. Okay, Gott, du hast deinen Zeitplan, du hast deinen Plan, du hast deine Gedanken. Und aufrichtig sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil er weiß das Beste für uns. Er hat den Weitblick und es ist manchmal gut, wenn Gott Gebete nicht erhört. Er hört alle Gebete, aber er tut nicht immer das, worum wir ihn bitten, aber er tut auf jeden Fall etwas. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man so um Dinge ringt. Ja, also wenn man schon lange im Glauben ist und hat vielleicht auch so Gebetsanliegen, die man Jahre mitträgt. Manches erfüllt sich, manches erledigt sich ganz gut von selbst. Aber es gibt so Dinge, da knabbern wir ganz schön lange dran. An Heilungen, an Vergebungen, an Beziehungen, die zerbrochen sind. Gemeinde hat man sich vielleicht auch mal ein bisschen anders vorgestellt. Oder wie das auch so laufen sollte auf der Arbeit. Man will doch Licht und Salz sein. Gefühlt wird man ständig ausgepustet. Ja, und man fühlt sich dem nicht so. Die Gefühle sind manchmal nicht deckungsgleich mit den Zusagen, die Gott uns gibt. Aber entscheidend ist, dass wir uns darauf stellen. Es ist und bleibt die Wahrheit. Und es ist ein Ringen um die Wahrheit. Es ist ein Festhalten an der Wahrheit. Und ich finde das immer so schön für mich persönlich, dieses Bild. Ich muss das Wort Gottes so schützend vor mein Herz halten. Vor meine Gedanken. Weil die Welt kämpft um meine Gedanken. Die Informationswelt kämpft um mein Herz, um meine Seele. Und man wird ja so überschüttet mit schlechten Nachrichten. Ich meine, die große Hoffnungslosigkeit dieser Welt, die wird ja hauptsächlich durch schlechte Nachrichten genährt. Eigentlich geht es uns doch total gut im Moment. Das heißt ja nicht, dass Schlimmeres kommen kann. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Die Bibel sagt schon auch, das Ende der Welt wird kommen. Aber erstmal dürfen wir doch voller Freude und Zuversicht und Hoffnung nach vorne schauen, weil Jesus das gesagt hat, aus dir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist eine Zusage, die gilt und sie hat nicht aufgehört. Und jetzt steigen wir mal in die Apostelgeschichte ein. Um die wird es in den nächsten Wochen nämlich gehen. Die Reise durch die Apostelgeschichte, die Reise mit den ersten Gemeinden, mit den ersten Durchbrüchen, aber auch mit den ersten Herausforderungen. Apostelgeschichte 1. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nach seiner Auferstehung ist Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern immer wieder begegnet. Er hat ihnen alles vorher erklärt, er hat ihnen das mehrfach erklärt, aber in dieser Situation zu stehen, hat sie doch total überfordert. Und sie waren total unsicher, als sie ihn gesehen haben. Ich kann mir das schon vorstellen, du siehst jemanden, der eigentlich gestorben war, das ist eine Erscheinung. Du traust dich das vielleicht erst gar niemandem zu sagen, weil du denkst, du hast einen am Sträußchen. Aber wenn zwei Leute, wenn drei Leute, wenn 10 Leute, wenn 50 Leute, wenn 100 Leute Jesus in ihrer Mitte sehen, wahrnehmen, mit ihm essen, der hat etwas getan, der ist nochmal auf Tuchfühlung mit denen gegangen, ja, der hat so ein Stück Alltag mit ihnen verbracht, 40 Tage lang. Es ist Jesus ein Herzensanliegen, ein tiefes Herzensanliegen, das wir zutiefst ergreifen, verstehen. Er ist nicht gestorben und gegangen, er ist auferstanden und geblieben hier im Heiligen Geist bei uns. Seine Wirkkraft, seine Macht ist geblieben, ist auf uns ausgegossen worden. Es ist ja mein Herzensanliegen, dass wir das verstehen. Also ich glaube, verstehen ist das falsche Wort, dass wir das mit dem Herzen ergreifen. Und ich verstehe das als Mensch, das ist manchmal so schwer. Wir haben so unsere Vorstellung, wie das so zu laufen hat. Oder wir versuchen uns eine Vorstellung davon zu machen, weil wir Menschen sind. Aber Gott ist so groß, dass jede Vorstellung ihn klein machen würde. Und ich glaube, wir müssen lernen zu vertrauen auf sein Wort. Auch zu vertrauen, wie er die Dinge macht. Und ich finde es so schön, Jesus sagt so, bleibt hier in Jerusalem, bis der Heilige Geist gekommen ist. Bleibt hier in Jerusalem, bis der Heilige Geist gekommen ist. Und das ist so mein zweiter Punkt. Gib dem Heiligen Geist eine Chance, in dir zu wirken. Gib dem Heiligen Geist eine Chance, in dir zu wirken. Wenn du gläubig wirst, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist, das ist dein persönliches Bekenntnis und dann gehörst du zu Jesus Christus. Dann bekommst du den Heiligen Geist geschenkt. So. Gibt es da verschiedene Varianten, wie du den bekommst, aber er wird über dir ausgegossen. Das heißt noch lange nicht, dass du den Heiligen Geist in dir wirken lässt. Wir haben ein tolles Gästezimmer zu Hause. Du kannst den Heiligen Geist haben und ihn in dein Gästezimmer verbannen. Sagen, hey, du bist Gast bei mir im Leben, das ist toll. Hast dein eigenes Zimmer, hast Zugang zum Bad. Mit uns essen darfst du auch. Aber der Rest meines Hauses, der Rest meines Lebens, Gäste schnüffeln nicht rum, hoffentlich. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Gott drängt sich nicht auf. Gott ist die Liebe, er lädt ein. Er nimmt dich an die Hand. Aber du entscheidest, wie viel Raum gibst du Gott in deinem Leben in Form des Heiligen Geistes durch den Glauben an Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, gib dem Heiligen Geist eine Chance, in deinem Leben zu wirken, groß zu werden. Und hab keine Angst, er tut nichts, was dir schadet. Der tut nichts, was dich bloßstellt. Der tut nichts, was dich vor Scham umfallen lässt. Sondern er will dich trösten. Er will dich befreien. Und es ist kein Kontrollverlust, den wir hier ausüben, wenn wir sagen, Herr, Heiliger Geist, nimm du mein Leben in die Hand. Sondern es ist eine Übergabe der Kontrolle an eine Kraft, eine Liebe, die wesentlich weitsichtiger ist für mein Leben, als ich es selbst sein kann. Und das sind aber etwas, wisst ihr, das kann man nur selber erleben. Ja, das kann man nur selber erleben. Erinnert ihr euch an die Predigt, die ich mal gehalten habe mit den Erdbeeren, die hier vorne standen? Ne? Henny, die Erdbeeren, die du nicht essen durftest. Ja? So. Die Früchte, von denen die Bibel spricht, sind immer Früchte meines Herzens. Und Gott möchte, dass in dir Früchte der Freude wachsen. Er möchte, dass in dir Früchte der Freiheit, der Geduld wachsen, der Liebe. Und wie cool ist das denn? Ich selber, Ströme des lebendigen Wassers, bedeutet ja, der Heilige Geist fließt durch mich. Das wird auch erklärt in dem Vers. Und der Heilige Geist bringt hervor Liebe, Freude, Geduld, Langmut, Selbstbeherrschung, Kraft. Das sind Dinge, die kann ich ja gar nicht produzieren. Da werde ich ja müde. Und wenn ich als Christ immer wieder müde werde, obwohl ich doch für den Herrn unterwegs bin. Wie oft war ich für den Herrn unterwegs? Hey, absolut on fire und für den Herrn. Und habe vergessen, den Heiligen Geist mitzunehmen oder nach dem Willen Gottes wirklich zu fragen. Weil ich wusste, was Gott will. Gott, bleib mal, ich weiß, was du willst. Komm, ich mach's für dich. Das ist gut gemeint. Aber man holt sich da nur Müdigkeit, Frustration, Enttäuschung. Und es braucht immer wieder eine ehrliche Reflexion für einen selber. Das kannst du ganz selbst mit dir machen. Das ist eine ehrliche Reflexion. Wo gebe ich dem Heiligen Geist Raum und wo nicht? Und je mehr Enttäuschung in dein Leben mit sich gebracht hat, desto schwerer ist das manchmal. Und das ist menschlich. Das ist zutiefst menschlich. Aber wenn ich mir die Alternativen dieser Welt anschaue, ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte mich auf sein Wort stellen. Und ich möchte immer wieder offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben. Weil es das Beste, was mir passieren kann. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Auch wenn sich meine Umstände nicht verändern. Und als ich das getan habe vor einigen Wochen, als ich angefangen habe, mich wirklich nochmal auf Gottes Wort zu stellen, ich habe ihm hingelegt, wo ist mein Ärger, wo ist mein Frust. Ich habe ihm die Dinge hingelegt, die ich auch nicht wusste über mich. Ich habe gesagt, du kennst mein Herz, du erforschst mich, du kennst Dinge in meinem Herzen, die kenne ich nicht. Hilf mir. Und ich habe gemerkt, wie Frieden in mein Herz gekommen ist. Meine Umstände haben sich nicht verändert, im Gegenteil, die wurden sogar noch herausfordernder. Aber in mir ist etwas gewachsen an Friede, an Kraft, was mich hat stark werden lassen, wo ich gemerkt habe, so boah, wir kämpfen auf der Siegerseite. Wir kämpfen nicht aus einer, mal gucken, wie es ausgeht, ja, sondern der Sieg steht fest, weil die Auferstehung unumkehrbar ist. Und mit der Auferstehung ist etwas freigesetzt worden, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist dieselbe Kraft. Es ist dieselbe Kraft. Ich liebe unsere deutsche Sprache. Dieselbe. Es gibt kein besseres Wort in einer anderen Sprache. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist die Kraft, die auf uns ausgegossen wird, auf uns ausgegossen wurde durch den Glauben an Jesus Christus. Dieselbe Kraft. Das ist immer cool, oder? Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft. Und das sind die Ströme des lebendigen Wassers, die aus dir fließen sollen. Da wird ein Schuh draus. Du bekommst keine Mini-Ausgabe der himmlischen Kraft. Himmlische Kraft für Anfänger. Mal gucken, was draus wird. Probier dich erstmal aus. Wie das erste Fahrrad. Ja, nee. Klein wie groß bekommen dieselbe Kraft des Himmels. Das ist großartig. Gib dem Heiligen Geist eine Chance, in dir zu wirken. Und sei ehrlich zu dir. Wo hast du ihn nur ins Gästezimmer gesperrt? Lesen wir mal weiter. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Halleluja, ja. Aber stell mal vor, du hättest herbeigestanden. Du hast dich an Jesus, er ist ja schon einmal gestorben und kam wieder. Dann war er 40 Tage da. Ich glaube, ich als Mensch hätte mir gewünscht, bleib doch. Oder? Ich meine, wir gucken da heute so routiniert christlich drauf. Halleluja und überhaupt. Aber ich glaube, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dann fühle ich mich manchmal verlassen von Jesus. Und ich glaube, sie starten zum Himmel, weil sie wirklich geglaubt haben, jetzt ist er fort. Aus die Maus. Also das, ich glaube, das ist zutiefst menschlich, weil das, was hier geschieht, das können wir uns ja kaum vorstellen. Das ist sicherlich auf der einen Seite cool gewesen, dabei zu sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Jesus war auch lange nur ein Mensch für sie. Und das, was da passiert ist, der CJ hat das letzte Woche so schön gesagt, wir sind ja keine Profis im Auferstehen. Maximal Nahtoderfahrungen, aber nah am Tod heißt nicht den Tod überwunden. Das heißt, hier ist etwas im Gange, hier ist etwas passiert vor unseren Augen, vor den Augen der Jünger. Das hat die total überfordert. Und dann ist er noch in den Himmel gefahren, hat noch einen draufgesetzt und sie starten zum Himmel. Und ich habe eher so das Gefühl, wenn ich den Text lese, die waren erstarrt. Die waren erstarrt, da war kein Halleluja. Und deswegen sagt der Engel, was starrt ihr denn so? Was seid ihr denn so erstarrt? Ja, der ist fort. Ja, also ist fort. Die Himmelfahrt Jesu ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist auch wichtig, bevor wir in die Apostelgeschichte weiter einsteigen, bevor Gemeinden gegründet wurden, bevor wirklich die Kraft des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, mit der Himmelfahrt kam der krönende Abschluss. Mit der Himmelfahrt kam der krönende Abschluss. Jesus hat den Thron im Thronsaal Gottes eingenommen. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er wurde zum König eingesetzt. Und den Zweitwohnsitz, Stiftshütte, Tempel, all das, was vorher gebaut wurde, damit Gott ab und zu mal da wohnen konnte, das war nicht mehr nötig. Sondern Jesus Christus war im Himmel und der Weg zwischen Himmel und Erde, der Weg zwischen Himmel und deinem Herzen, der Weg zwischen den Dingen, die früher zusammengehört haben, der Weg war frei. Der Vorhang im Tempel, symbolisch war zerrissen. Und hier passiert etwas, hier wird wirklich die Kraft freigesetzt, direkt vom Himmel. Und den Jüngern wird offenbart, hey, du bist in direktem Connect, im direkten Kontakt mit dem Himmel. Im direkten Kontakt mit dem Himmel. Jesus Christus hat den Thron bestiegen. Es ist der krönende Abschluss. Und er sitzt dort. Und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Bis ans Ende der Zeiten. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Bis ans Ende der Zeiten. Gottes Wort gilt. Stell dich da drauf. Gib dem Heiligen Geist eine Chance, in dir diese Wahrheit lebendig werden zu lassen. Leb nicht als Gästezimmer-Christ. Und mein letzter Punkt. Lebe mit einer Himmelreich-Perspektive. Erwarte königlich-himmlisches Wirken in deinem Leben. Erwarte königlich-himmlisches Wirken in deinem Leben. Wie cool ist das denn? Ströme des lebendigen Wassers, sind Ströme himmlischer Herrlichkeit, sind Ströme himmlischen Wirkens. Und der Einzige, der dem im Weg stehen kann, bist du selbst. Weil Gott hat seine Zusage gemacht. Gott steht zu seiner Zusage. Lebe mit einer Himmelreichperspektive. Und wisst ihr, ich kenne dieses Ringen manchmal, um einzelne Dinge im Gebet so dran zu bleiben. Ist auch nicht verkehrt. Aber manchmal hilft es, ein Stück zurückzutreten. Mal ein Stück zurückzutreten, um mal so eine andere Perspektive einzunehmen. Weil es geht um die Ewigkeit. Alles, was in deinem Leben geschieht, es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht nur um eine Gebetserhörung. Es geht nicht um die Veränderung eines Umstandes. Damit werden wir sicherlich auch gesegnet. Aber es geht am Ende des Tages um die Ewigkeit. Um das Leben in Ewigkeit mit Jesus Christus. Für dich, deine Familie und all die Menschen, die du lieb hast. Es geht nicht um eine einzelne Gebetserhörung. Das wäre viel zu wenig. Und meine Erfahrung war auch, so manches Wunder ist geschehen und die Leute sind vorbeigezogen. Und das Wunderhafte verblasste im Rückblick. Aber wenn ich zutiefst Jesus Christus annehme, wenn ich zutiefst mich auf sein Wort stelle und sein Wort immer so schützend auch vor mein Herz und meine Gedanken halte und darauf vertraue, auch wenn die Welt so laut ist um mich herum, wenn die Wahrheiten der Welt mir sagen wollen, du bist klein, du bist schwach, du bist krank, du bist ein Nichts. Und guck, wo du gelandet bist. Worte haben so eine Macht, Leute. Das wissen wir. Aber wie viel kraftvoller ist die Macht, die von Gottes Wort ausgeht, die direkt aus dem Himmel kommt. Und ich ermutige dich, stell dich auf das Wort. Wenn du krank bist, stell dich auf das Wort. Halte daran fest. Wenn du traurig bist, bitte den Heiligen Geist, dein Herz zu erfreuen. Lade den Heiligen Geist ein. Wirklich, das müssen wir aktiv tun, weil der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Aber wir dürfen ihn bitten, in unserem Herzen zu wirken, groß zu werden. Und das ist so großartig. Und ich darf das immer wieder erleben. Und ich bin immer wieder, so peinlich mir das jetzt auch ist zu sagen, ich bin immer wieder überrascht, dass das funktioniert. Ich bin immer wieder überrascht, dass das funktioniert. Und ich brauche manchmal ein paar Runden, bis ich es wieder geschnallt habe. Man könnte ja meinen, so langsam müsste ich es mal drauf haben. Ne? Aber irgendwie, ich muss manchmal nochmal gegen die Wand rennen, um zu erfahren, wo die nächste Tür ist. Gottes Wort gilt. Wo bist du vielleicht einem anderen Wort gefolgt? Wo hast du vielleicht nicht das Wort verleugnet, aber wo bist du vielleicht einfach, weil du frustriert warst, hast du so ein bisschen zur Seite gelegt? Gib dem Heiligen Geist eine Chance, in deinem Herzen zu wirken und erwarte, dass Gott antwortet. Erwarte, dass Gott antwortet. Und wenn du merkst, so, du hast noch keine Antwort, dann bleib noch in Jerusalem. Jesus sagt das so schön zu seinen Jüngern. Bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Bleibt noch in Jerusalem. Das heißt, bleibt dran. Im Gebet, im Gottesdienst, in der Kleingruppe, du selber, in der Zweierschaft. Bleibt dran, bleib in Jerusalem, bis der Heilige Geist gesprochen hat, wenn du eine Antwort brauchst. Gott antwortet dir. Er weiß, was du für eine Antwort brauchst, aber es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis er es dir sagt. Bleib in Jerusalem, aber gib dem Heiligen Geist eine Chance. Und wenn du morgen aufstehst, wenn du hier rausgehst, schaue immer mal wieder nach oben, um zu wissen, Jesus Christus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann ist das für alle sichtbar. Das ist dann nicht, das kriegen wir mit sofort. Brauchen wir kein Instagram, brauchen wir kein Facebook, kriegen wir sofort mit. Der Herr braucht solche Mittel nicht. Der kann sich anders Informationen verschaffen. Und mit dieser Himmelreichperspektive, du bist connected mit dem Königreich der Himmel. Mit aller Kraft, mit aller Macht. Wie hat er zu Petrus gesagt, ich gebe dir die Schlüssel zum Himmelreich. Ist aufgeschlossen. Und alle Ressourcen des Himmels stehen dir zur Verfügung. Greif zu und erwarte, erwarte königlich-himmlisches Eingreifen in deinem Leben. Amen.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.